Hey, scientists, how critical is pure water to you? In this new podcast, Lab Water Stories Unfiltered, we at Millipore Sigma look closer at this often overlooked lab essential. Tune in as experts drop tips and insights not found in textbooks, taken from their work with MilliQ Lab Water Solutions. Lab Water Stories Unfiltered. Find it wherever you get your podcasts. Millipore Sigma is the U.S. and Canada life science business of Merck KGaA Darmstadt, Germany.
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere. Visit Hyland.com.
Ich mache ja zusammen mit Katrin Hinrichs einen Sex-Podcast für Menschen in der zweiten Lebenshälfte, heißt Ich frage für einen Freund. Und Katrin hat neulich behauptet, in Deutschland gäbe es im europäischen Vergleich die meisten Penisvergrößerungsoperationen. Sowas kannst du nicht.
Machen wir nicht. Das Lifestyle-Medizin, das wird hier am Kuhdamm gemacht, oder? In irgendwelchen schicken Privatpraxen.
Also das ist dann auch so wie Gesichtsstraffen oder
genau,
Bauchabsaugen.
Also wir sehen natürlich Komplikationen von solchen OPs.
Dann kommen sie zu euch.
Also es gibt, wie gesagt, die kuriosesten Leute, die sich da irgendwie Bauschaum in den Schwellkörper spritzen.
Nein!
Der fault dann ab. Oder Öl. Oder auch diese Operationen können natürlich dann mal schief gehen und entzünden. Dann landen die bei uns auf Intensivstationen.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse,
Paul
und Hajo Schumacher.
Heute ist Mutmach-Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los.
Ja, und heute müsste es eigentlich mit einem Herrenwitz losgehen, aber ich merke an seinem leicht angestrengten Gesicht, dass er diese Debatte jedes Mal führt, wenn er irgendwo auf andere Menschen trifft. Herzlich willkommen, Professor Dr. Med. Thorsten Schlomm, Direktor der Klinik für Urologie. Hallo, lieber Thorsten.
Hallo, Hajo. Dein Gesicht ist entspannt nach der Prostata-Untersuchung gerade in deinem Wohnzimmer.
Ja. Also, du hast das ganze große Besteck mitgebracht.
Deswegen bin ich noch so ernst und du so entspannt.
Thorsten und ich haben uns kennengelernt in einer etwas ungewöhnlichen Situation. Und zwar war es die YesCon, also Krebskongress. Das ist ja Teil der Serie, die wir gerade hier in den ersten Monaten des Jahres 2024 machen. Und wir saßen gemeinsam auf einem Podium und der Titel lautete so in etwa Männer sprechen über ihre Prostata. Und das ist insofern ungewöhnlich, weil Frauen reden relativ offen im Vergleich zum Beispiel über Brustkrebs, aber Männer und ihr Krebs, und es ist ja der verbreitetste unter Männern, ist immer noch so ein Tabuthema. Und ich fand das sehr berührend, wie zwei Herren relativ offen erzählten, wie das war, wie die OP war, wie es danach mit Inkontinenz, Impotenz und verlief. War das für dich damals auch was Ungewöhnliches?
Nee, weil ich das ja täglich habe, in Anführungsstrichen. Aber dass Leute im Prinzip das öffentlich machen, das ist tatsächlich eher ungewöhnlich. Und ich freue mich, dass gerade jetzt ja auch durch Yes We Cancer und auch diese Reihe hier immer mehr Awareness geschaffen wird, dass halt auch Männer mal über Prostatakrebs reden. Und die Probleme sind ja, die du gerade angesprochen hast. Prostatakrebs ist immer so, oh ja, der hat jetzt irgendwie eine Pipihose oder kriegt sozusagen keine Erektion mehr. Das sind ja diese Stigmata, die man da hat. Genauso wie irgendwie Darm, alles, was irgendwie da unten so ist, das ist ja irgendwie komisch. Und deswegen reden die Leute da ungern drüber.
Warum du hier bist, ein Thema, das wirklich sich durch die ganze, insbesondere deutsche Medizin zieht, Daten und Möglichkeiten von Heilung, Wissen austauschen und. Da reden wir gleich drüber, weil es da tatsächlich um ja lebensrettende, lebensverlängernde Themen geht. Aber ganz zum Anfang muss ich erstmal was Persönliches fragen. Warum wird man Urologe? Ich denke mir immer so Hirnforscher, Herzleute, das sind so Müller-Wohlfahrt, Orthopäde, rennt durchs Fernsehen. Urologe, du bist ja irgendwie so ein bisschen...
Ja, man muss ja immer aufpassen, was man sagt, weil ja vielleicht auch andere Ärzte zuhören. Urologie ist natürlich nicht nur Reparaturmedizin. Ne? So Orthopäden, die flicken das, was kaputt gegangen ist.
Mhm.
Und in der Urologie, faszinierend ist halt, das ist eins der wenigen, wir sind die mit den Gynäkologen eigentlich die einzigen Organonkologen. Das heißt, wir sind chirurgisch tätige Ärzte, also wir sind ja hauptsächlich Chirurgie, machen wir in der Charité. Das heißt, wir betreuen die Patienten von der Erstdiagnose beziehungsweise sogar davor in der Diagnostik bis zum Tod.
Mhm.
Und die anderen Fächer, ich habe das jetzt sagen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt Lungenkrebs oder Darmkrebs, die werden nicht von den Chirurgen weiter betreut, die machen dann nur die OP, holen das Zeug raus und gehen dann zu den Onkologen, also zu den Krebsärzten, die dann Chemotherapie, Immuntherapie, alles was es da so gibt, macht. Und das machen wir als Urologen selber. Also wir machen im Prinzip ganzheitliche Medizin von diagnostischen Methoden über chirurgische Verfahren, aber auch Strahlentherapie, die wir mit den Strahlentherapeuten zusammen machen, wir zum Beispiel radioaktive Partikel in die Prostata hineinbringen, bis zur medikamentösen, wirklich Hightech-Medizin mit genetischen Faktoren, Immuntherapie und so weiter, machen wir alles selber. Und das ist natürlich total interessant, da nicht irgendwie die Patienten, nachdem man das Gewebe rausgeholt hat, abzugeben, sondern im Prinzip die gesamte Kette zu haben. Das haben wir bei uns in der Charité ja auch auf die Spitze geschrieben, ist, ich habe ja eine eigene Onkologieabteilung, also eine Onkologin, die bei uns im Prinzip die Onkologie leitet mit meinen Kolleginnen und Kollegen, die natürlich dann Urologen sind. Und das ist schon echt spannend. Und wir haben im Prinzip als Urologen auch natürlich nicht onkologische, also Harnleitersteine, also Nierensteine, Pinkelprobleme bei älteren Männern, bis hochkomplexe Operationen. Also wir machen Operationen, die 12 Stunden dauern mit Herz-Lungen-Maschine, Leberresektion, Gefäßersatz, also
große Gefäße. Und da stehst du mit dem Skalpell und Mützchen am Tisch?
Also ich persönlich nicht, weil ich sozusagen mich auf Prostatakrebs spezialisiert habe, aber meine Kollegin, wir haben eine Kollegin, die das bei uns im Prinzip federführend macht, interdisziplinär, also mit den Gefäßchirurgen, Allgemeinchirurgen, Leberchirurgen, ist das so ein Team, die da jeder seinen Part macht. Und das muss natürlich organisiert werden, geplant werden, das ist schon komplex. Und das sind natürlich Sachen, die man dann so an so einer Charité machen kann und nicht woanders. Und das ist schon toll. Also wenn man im Prinzip das alles so hat und man sich das dann auch ein bisschen aussuchen kann. Das ist so der Grund gewesen, in die Urologie zu gehen. Und die Urologen sind immer die coolsten Leute auf Partys.
Musst du nicht immer dieselben Fragen beantworten? Da kommen nur immer irgendwelche Jungs so ein bisschen verdruckst an und sagst, sag mal, ich habe gehört, ich habe da auch so ein bisschen so ein Ziepen.
Ich glaube, bei den Hautärzten ist es schlimmer. Da kann man es immer gleich zeigen. Ich bin ja immer sehr direkt und sage, ja komm, zeig doch mal her. Und dann gehen wir kurz auf Toilette.
Nee,
und dann,
ist klar.
Dann sind die immer relativ schnell wieder.
Verstehe, man entwickelt seine Abwehrstrategien. Kurz der Serviceteil. Männer ab welchem Alter sollten regelmäßig zur Prostata-Vorsorgeuntersuchung?
Ich bin immer kein Freund von so absoluten Zahlen. Also man kann sich merken, wenn man in der Familie Brustkrebs, Eierstockkrebs oder Prostatakrebsfälle mal hat, also Vater, Mutter, Tante, soll man sicherlich ab 40 das erste Mal zur Vorsorge gehen. Besser mit 35.
Einmal im Jahr, zweimal?
Einmal. Also sozusagen, wir haben jetzt auch Männer, die haben halt Mutter, mehrere Krebserkrankungen, Oma und so weiter. Da ist es gut, wenn man einmal einen sogenannten Baseline-Wert hat, weil die Prostatakrebsvorsorge wird ja heute eigentlich durch diese PSA, also die Blutwertbestimmung gemacht. Und dieser Wert wird, je älter man wird, ungenau, weil PSA ist ja prostataspezifisches Antigen, ist also ein Protein, was in der Prostata gebildet wird. Und wenn die Prostata größer wird, wird einfach auch mehr PSA gebildet.
Das muss noch nichts heißen.
Oder Entzündungen drin sind. Das heißt, da gibt es Störfaktoren und so eine jugendliche Prostata mit 35 oder 40, da ist eigentlich noch nichts, was außer Krebs viel PSA machen könnte. Und wenn man da im Prinzip mal so einen Vergleich hat, wir wollen uns ja angucken, wenn wir jetzt ein Auto blitzen, sagen wir mal mit 50 in der Stadt, oder sagen wir mal, das Auto wird mit 70 geblitzt in der 50-Zone, dann kann das ja irgendwie mein alter Golf sein, der quasi 20 Sekunden gebraucht hat für 70, oder ein Ferrari, der in 2 Sekunden schon bei 130 ist. Und das ist halt, so eine Momentaufnahme ist nicht sehr viel aussagefähig, das heißt, wir brauchen Verlaufs-, also wir wollen uns die Steigung anschauen. Wenn der Wert grenzwertig ist, dann machen wir den nach einem halben Jahr nochmal, und wenn der dann so eine exponentielle Kurve zeigt, dann ist es schlimm, wenn der eine lineare Kurve zeigt, nicht. Das haben wir bei Corona ja gelernt. Wir wissen jetzt alle, was exponentielles Wachstum ist.
Klar, so eine immer Welle. Wenn es steil wird.
Wir wollen einfach vorne in der Welle was tun und nicht warten, bis hinterher nichts mehr zu tun ist.
So, und jetzt habe ich einen auffälligen PSA-Wert und dann komme ich zu dir und dann passiert was?
Mit einem aufwendigen PSA-Wert geht man eigentlich erstmal in die Praxis. Also wir machen ja keine Massen. Das ist die Aufgabe der Kolleginnen und Kollegen in der Praxis, also Urologinnen und Urologen. Und ich vergleiche den PSA-Wert immer, ich bin immer Freund von einfachen Bildern, damit ich es selber auch verstehe. PSA-Wert ist sowas wie ein Rauchmelder. Ne? Wir haben in der Küche eine, der geht irgendwie alle Vierteljahr mal an, weil wir wieder ein Steak verbraten haben.
Ja.
Und dann schaltet man den aus. So. Aber der kann natürlich auch mal nachts angehen, wenn es wirklich brennt, wenn wir vergessen haben, woanders warum. Das heißt, der Rauchmelder ist nicht spezifisch. Das heißt, er geht auch falsch an. Aber wenn er angeht, dann rettet er das Leben. Und beim PSA-Wert ist es so, dass viele, die so eine PSA-Wert-Erhöhung haben, gar keinen Prostatakrebs haben. Trotzdem brauchen die aber natürlich eine Abklärung. Und die Abklärung, die wir machen, ist heutzutage eigentlich primär ein MRT zu machen, also ein Kernspin von der Prostata. Die sind mittlerweile sehr genau.
Die Röhre.
Die Röhre, die man so tak, tak, tak macht.
Genau.
Die gibt es mittlerweile aber auch, dass man da keine Platzangst drin haben braucht.
Und
dann, wenn da nichts ist, lassen wir die Männer eigentlich in Ruhe. Das heißt, wir machen dann nochmal eine Kontrolle. Wenn da was ist, dann müssen wir da einmal reinpieken. Das heißt, dann gibt es eine Biopsie. Das ist aber auch, du machst gerade so ein ängstliches Gesicht, wie bei der Untersuchung gerade.
Naja, die Vorstellung des Reinpieken, also manche stehen drauf.
Also das kann man sich vorstellen wie beim Zahnarzt. Du kriegst einmal so einen Peak, dann wird es betäubt und dann merkst du eigentlich schon nichts.
Und das war's.
Genau.
Und dann holt ihr da so ein bisschen Gewebe
dann
raus.
Wir,
und guckt, wie ist das?
Wenn man im MRT was sieht, dann ziehen wir da, stechen wir da gezielt rein, also eine gezielte Biopsie, weil da ist ja was, da wollen wir wissen, was das ist. Und um nichts zu verpassen, weil das MRT ja auch nicht immer unbedingt alle Tumoren anzeigt, machen wir dann noch aus jedem Kästchen, wie wir Schiffe versenken, nochmal 10 bis 12 Biopsien zusätzlich. Und die sind so groß wie so ein Strich mit dem Kugelschreiber, also wirklich Mini-Dinger. Und die Pathologen schauen dann unter dem Mikroskop. Und dann sagen die nicht nur, dass da Krebs drin ist, sondern auch was für einer. Das ist halt die Besonderheit, dass wir dann auch einschätzen können, wie aggressiv der ist, wie Hunderassen, Bernardiner oder Kampfhund.
Ja.
Und dementsprechend heißt es auch nicht, wenn ich Prostatakrebs habe, dass ich dann morgen operiert werde, sondern viele können auch mit dem Tumor leben, ohne dass man eine Therapie machen muss. Also dann kontrolliert man den einfach nur.
Also den lässt man drin.
Ist man drin, weil wir wissen, solche Bernardiner, die werden zwar groß, die beißen aber nicht. Und solange es ein Bernardiner bleibt.
Und anhand des Gewebes wisst ihr, ob das ein Bernardiner oder ein Bull Terrier ist. Gut, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Ihr sagt, es ist vielleicht keine gute Idee, den einfach da so drin zu lassen. Dann gibt es Chemobestrahlung.
Chemo, ja, wir müssen jetzt unterscheiden zwischen, ist das ein lokaler Tumor, also wieder bildlich, Haus brennt, es kommt Qualm aus dem, der Feuermelder ist an, das ist wirklich ein Feuer. Wenn dann nur die Pfanne brennt oder der Tisch in der Küche, dann kann ich den rausschleppen und das Feuer ist raus oder ich gehe da einmal im Eimer Wasser drüber mit dem Feuerlöscher. Also das eine ist operieren, das andere ist Strahlentherapie, also der Feuerlöscher. Dann ist der Tumor geheilt, also beide Methoden können bei einem lokal begrenzten Tumor, der also auf die Prostata begrenzt ist, den Tumor komplett heilen. Und das ist ja der Grund, warum wir diesen PSA-Wert wollen, damit wir die Tumoren so früh entdecken, dass nicht schon Funken ins Obergeschoss geflogen sind oder ins Wohnzimmer.
Das heißt, es macht einen Unterschied, ob das heute diagnostiziert wird oder in 3 Jahren.
Unbedingt.
Und die Biester sind ja langsam wachsend. Ne?
Es gibt aber auch sehr aggressiv wachsen.
Ja. Laienwissen.
Es gibt auch Prostatakrebse, die sehr, sehr, sehr schnell wachsen. Also deswegen ist das schon wichtig, diese Zeitintervalle auch einzuhalten, dass man da nichts verpasst. Und wenn im Prinzip ich den Tisch jetzt rausschleppe und die Küche nicht mehr qualmt, aber im Wohnzimmer schon der Vorhang brennt, dann habe ich da nicht viel gewonnen. Das heißt, das ist dann ein metastasierter Tumor, also systemisch nennen wir das. Und dann muss man sich überlegen, dann macht eine OP wahrscheinlich gar keinen Sinn mehr. Sondern dann machen wir Fenster und Türen zu, dass kein Sauerstoff mehr ins Haus kommt, weil wir wissen ja gar nicht, wo die Funken überall sind. Und das ist dann eine Hormontherapie. Das heißt, da entziehen wir dem Körper das männliche Geschlechtshormon, Testosteron. Das ist wie Sauerstoff fürs Feuer, ist das Testosteron für den Prostatakrebs. Das heißt, der facht den Tumor an.
Testosteron lässt den Prostata.
Richtig, das ist sozusagen der
Wachstumsfaktor
dafür.
Aha.
Und diese
hauen sich Bodybuilder nicht Testosteron in großen Mengen rein?
Da gibt es natürlich auch Studien, die dann erhöhte Krebsrisiken jetzt nicht unbedingt nur für, es gibt ja auch Wachstumshormone, die dann spazieren. Da gibt es aber eine Grenze, also so kurz über der Kastrationsgrenze. Ob du dann mehr oder weniger nimmst, das spielt dann eigentlich fast keine Rolle mehr. Aber im Prinzip setzt man dann die Grenze so tief runter, dass praktisch gar kein Testosteron mehr da ist. Und das wirkt in der Regel erstmal immer. Wie gesagt, wenn du im Haus Fenster, Türen zumachst, das geht zurück.
Du hungerst ihn aus.
Genau, du machst aber die Tür wieder auf und dann geht's weiter. Das heißt, keine Heilung mehr.
Okay.
Deswegen gerade Chemotherapie geben wir eigentlich erst relativ zum Schluss, also wenn auch diese Hormontherapie nicht mehr funktionieren. Und deswegen muss man immer unterscheiden, ist das noch ein lokaler Tumor oder ist das schon weiter? Und deswegen ist das Ziel, früh oder regelmäßig zur Vorsorge zu gehen, auch mit dem Nachteil, dass man vielleicht ein oder andere Mal eine Diagnostik wie ein MRT braucht, ohne dass es hinterher positiv ist, dann kann man sich ja freuen. Aber wenn es positiv ist, dann wollen wir den Tumor in seinem Frühstadium entdecken, dass wir ihn mit OP oder Bestrahlung für ein oder alle Male heilen können.
Und wenn du dann dein rostiges Fleischermesser schleifst und zur OP schreitest, dann passiert hinterher was? Dann brauche ich als Mann Windeln, dann kriege ich keine Erektion mehr und bin eigentlich so gut wie tot.
Wir operieren heute fast ausschließlich mit OP-Robotern, also gar nicht mehr mit Messern und Hand, sondern wir machen ein kleines Loch über den Bauchnabel. Also es ist wirklich wie so eine, ja, wie so ein Kugelschreiber, so, so ein Durchmesser. Da gehen wir mit einer Kamera in den Körper hinein, pumpen den einmal auf mit Gas, dass sie sozusagen da genug Platz haben. Und dann operieren wir über kleine Instrumente durch kleine Löcher. Das nennt man roboterassistierte Chirurgie oder Da Vinci-Technik.
Du sitzt eigentlich am Bildschirm.
Ich sitze an so einer Spielekonsole, ja, ja. Also dreidimensionalen Blick, zwei, drei Meter weg vom Patienten. Wir haben am Patienten dann eine Kollegin und Kollegen, die die Instrumente mit wechseln und eine OP-Schwester oder Pfleger, die... Also es ist ein Team von drei Leuten und natürlich noch Anästhesie, Narkose.
Was bleibt danach?
Danach muss man sagen, dass heutzutage die Spätfolgen oder die Nebenwirkung von so einer Prostatakrebsoperation, wenn man das gut macht, und das ist der große Faktor, sehr gering sind. Also wir haben bei uns zum Beispiel Inkontinenzraten, die liegen unter 5%. Das heißt, wenn ich 100 Männer operiere.
Ja, also unterm Normalschnitt.
Genau. Also wir machen die kontinent.
Ja, ja, oh, super.
Nee, also die, die vorher kontinent waren, 100, wenn ich 100 operiere, die vorher kontinent waren, haben hinterher 5 von den 100 längerfristige Probleme. Das heißt dann in der Regel aber nicht, dass sie eine Windel brauchen. Das sehen wir eigentlich nicht mehr, sondern dass man, gerade wenn man so unwillkürliche Bewegung macht, was Schweres hochhebt, irgendwie aufspringt, hustet, dass dann mal ein paar Tropfen Urin in die Hose gehen.
Okay. So.
Es gibt natürlich auch schwerergradige Inkontinenzen, da ist in der Regel aber immer irgendwas passiert. Das heißt, entweder haben die vorher schon Operationen gehabt an der Prostata oder die haben Diabetes, starkes Übergewicht, also da sind Risikofaktoren dabei, sodass man eigentlich vor so einer Operation jetzt nicht mehr so viel Angst haben muss.
Ich mache ja zusammen mit Katrin Hinrichs einen Sex-Podcast für ältere Herrscher, also beziehungsweise für Menschen in der zweiten Lebenshälfte, heißt Ich frage für einen Freund. Und Katrin, meine Partnerin, hat neulich behauptet, in Deutschland gäbe es im europäischen Vergleich die meisten Penisvergrößerungsoperationen. Ich weiß nicht, ob das auch dein Fachgebiet ist, aber fiel mir jetzt gerade mal so ein, sowas kannst du nicht.
Machen wir nicht. Das Lifestyle-Medizin, das wird hier am Kudamm gemacht oder in irgendwelchen schicken Privatpraxen.
Also das ist dann auch so wie Gesichtsstraffen oder
Bauchabsaugen. Das ist ja auch Selbstzahlerleistung. Also das ist nichts, was die Kasse bezahlt.
Ist dir die Zahl mal begegnet? Also hast du davon auch gehört, dass in Deutschland offenbar die meisten Männer irgendwie so ein Bedürfnis haben?
Das kann ja zwei Gründe haben, ne?
Vielleicht haben sie recht. Vielleicht sind die deutschen Penisse statistisch wirklich im Wettbewerbsnachteil?
Klar, entweder haben die zu kleine Penisse oder die Erwartungen werden zu hoch gestellt. Ne?
Oder beides, dann ist oder ganz schlimm. Nein. Gut, Haken dran.
Die OPs sind jetzt auch nicht immer besonders, also wir sehen natürlich Komplikationen von solchen OPs.
Dann kommen sie zu euch.
Also es gibt, wie gesagt, die kuriosesten Leute, die sich da irgendwie Bauschaum in den Schwellkörper spritzen.
Nein!
Der fault dann ab. Oder Öl. Oder auch diese Operationen können natürlich da mal schief gehen und entzünden, dann landen die bei uns auf Intensivstationen.
Gut, kleiner Service-Tipp an dieser Stelle. vielleicht nicht das billigste Angebot nehmen. Ja. Wir kommen zum Thema Forschung und das finde ich hochspannend, weil als guter Professor bist du natürlich auch in Lehre und Forschung tätig und ich sag mal laienhaft, in den letzten Jahren hat sich eine Menge getan in Sachen Krebsdiagnostik, weil ihr einfach viel feiner in den Krebs reingucken könnt. Also ihr könnt ihn viel besser definieren und jeder Krebs, sage ich jetzt wieder laienhaft, ja, hat so eine eigene Handschrift oder so ein eigenes Markerwesen, was ihn ausmacht. Habe ich das soweit richtig?
Ja.
So, und das Ganze basiert auf letztendlich Genwissenschaften. Und du und deine Kollegen weltweit, ihr versucht jetzt möglichst präzise Therapien zu entwickeln. Das heißt nicht Prostatakrebs gleich Prostatakrebs, sondern ABCD.
Genau. Also wir gehen da tatsächlich auch über Prostatakrebs hinaus und gucken uns alle Tumoren an, weil es ist ja ganz sozusagen, wenn man sich das mal von vorne herleitet, wir sind ja komplett unterschiedlich. Also wir beide teilen 99,99999% der Gene und die Unterschiede, die uns ausmachen, sind in ganz wenigen Genen festgeschrieben.
Mhm.
Auch wir unterscheiden uns ja von Affen oder von anderen Tieren auch wirklich nur in 1 oder 2% der Gene. Das heißt, die Gene sind ubiquitär im Prinzip, sagen wir mal, in Säugetieren irgendwie identisch. Und auch die Funktionen von Genen. Gene machen ja immer irgendwas. Und ich beschreibe das immer wie so ein Kochrezept. Also ein Gen ist ein Kochrezept, wo im Prinzip irgendwas hergestellt wird. Sagen wir mal Götterspeise, Nachtisch. Mhm. So, und wenn da ein Fehler entsteht in diesem Gen, und das Problem ist, dass das Gen ja im Zellkern ist. Das heißt, wir haben jetzt ein Restaurant und das Rezept für ein Gericht, was da gekocht wird, das auf der Karte steht, ist nicht in der Küche. Der Koch hat das auch nicht im Kopf, sondern er muss immer in ein Nachbarzimmer laufen, muss sich das abschreiben auf eine Serviette und in die Küche nehmen, weil er es nicht behalten kann und dann immer wieder... Wenn er dieses Gericht neu macht, muss er da hingehen und es wieder machen.
Klingt relativ umständlich.
Das klingt umständlich, aber auch fehlerbehaftet, weil jetzt lass den doch mal bei jedem tausendsten Mal einen Fehler machen. Dann schreibt er nicht ein G-Salz auf, sondern ein K-Salz auf. Das heißt, dann nimmt er nicht ein Gramm Salz, sondern ein Kilogramm. Und dann ist die Suppe versalzt. Und das kann ja nicht nur, dass es nicht schmeckt, es kann ja auch lebensbedrohlich sein, weil die Zelle ist das ja dann. Ne? Das heißt, die Zelle kriegt ein Protein gebaut, was sie anfordert. Zum Beispiel, ich will jetzt Prostata-PSA bilden und dann ist dieses Gen aber, das Protein ist dann anders gefaltet und die Zelle muss es ja nehmen. Und die kann nicht sagen, das ist jetzt doof. So. Und da gibt es halt Gene, die einerseits vor Krebs schützen. Das sind Gene, die hauptsächlich für die DNA-Reparatur verantwortlich sind, die nämlich genau diese Fehler verhindern. Die DNA ist ja schön, zwei Stränge. Das heißt, du kannst immer gucken, ist das, was abgeschrieben wurde, passt das zu dem, was da drunter ist. Oder Gene, die für Wachstumsfaktoren, wo wir gerade besprochen haben, Bodybuilder, dass halt Zellen gebildet werden.
Ja.
Und das muss natürlich im Gleichgewicht sein. Wenn jetzt zu viele Zellen gebildet werden, das ist das die Definition von Krebs, also unkontrolliertes Wachstum. Und wenn man die Mechanismen, die das verhindern, also die Sicherheitsmechanismen, wenn man die schädigt, also wenn die kaputt sind, durch eine Mutation zum Beispiel, dann kann die Zelle viele Produkte produzieren, die giftig sind, die Krebs auslösen, ohne dass die Zelle da was gegen machen kann. Das heißt, der Koch macht jetzt eine Ladung Chili con Carne, was Ziankali enthält, und die Gäste müssen es essen. Die können nicht anders. Und das ist im Prinzip das Prinzip, dass man im genetische Veränderungen haben. Ich nenne das jetzt einfach mal Mutation. Da gibt es ganz viele andere als sozusagen Oberbegriff. Diese Mutationen können ein Gen aktivieren oder inaktivieren. Und wenn es quasi ein schützendes Gen inaktiviert ist, dann sind Türen geöffnet für Krebs. Und wenn es ein aktivierendes Gen ist, dann können im Prinzip Stoffe gebildet werden, die den Krebs noch anfachen, also noch mehr Sauerstoff aufs Feuer blasen sozusagen.
Wie alt sind diese Erkenntnisse? Also wie frisch ist das, was du gerade erzählst?
Also dass es so Gene und so weiter gibt, sag mal so vielleicht 100 Jahre, wo man unter dem Mikroskop so Chromosomen gesehen hat. Die Revolution kam natürlich dann durch die Entdeckung der DNA und dann durch das Human Genome Project. Das war, glaube ich, 2001 oder 2003 oder 2004. Also
Craig Venter, 20 Jahre her.
Genau.
Und dann kam doch irgendwann noch CRISPR-Cas, diese Genschere.
Das ist was anderes. Also, okay. Dass wir im Prinzip verstehen, wie so Krebs entsteht, das ist jetzt eigentlich aus zwei großen Projekten, wo wir auch groß daran beteiligt waren. Das ist The Cancer Genome Atlas. Das war ein internationales, von Amerika getriebenes Konsortium, wo Krebs komplett genomsequenziert wurde, also 33 Tumorarten. Und jetzt jüngst das International Cancer Gene Consortium, ICGC, wo wir, glaube ich, über 33.000 Krebse weltweit komplett sequenziert haben. Wir haben dann mit Prostatakrebs mitgemacht. Und das sind so Unternehmen, die kosten Milliarden. Also wirklich alle Kontinente, viele Länder. Und da haben wir im Prinzip einen Atlas gebaut, wo man jetzt mal diese ganzen Tumore hat. Also was ich weiß, 1000 Brustkrebse, 1000 Prostatakrebse, 1000 Magenkarzinome. Und die haben wir 2020 in dem Peacock-Projekt, haben wir die das erste Mal, also jeder hat natürlich seine eigenen Sachen dann publiziert. Und dem haben wir das erste Mal weltweit diese ganzen Genome miteinander verglichen. Und da kannst du halt sehen, welche Gene sind im Prinzip bei allen Tumoren wichtig oder welche Gene sind spezifisch nur bei einem oder anderen Tumor wichtig.
Und das ist weltweit letztendlich ein und dasselbe.
Das ist, ja, es gibt tatsächlich, es gibt interessante, es gibt zum Beispiel Leberkrebs. Da gibt es eine französische Gruppe, eine chinesische Gruppe. Und die französischen die machen alkoholinduzierten Leberkrebs, also aufgrund von Leberzirrhose.
Ja. Ja,
und die Chinesen machen viral, weil die ganzen rohen Fisch essen und dann Leberentzündung kriegen durch Viren. Beide lösen Krebs aus. Das heißt, die Ursache von Leberkrebs kann komplett unterschiedlich sein. Und auch die Gene, die dann an- und abgeschaltet sind, zum Beispiel auch bei Lungenkrebs gibt es ja die tabakinduzierten oder die nicht tabakinduzierten. Und die haben komplett andere Therapieoptionen und auch komplett andere genetische Profile. Und
wie lange wisst ihr das schon?
Das sind jetzt so die Erfahrungen der letzten 10 Jahre ungefähr.
Das heißt aber, vor 20 Jahren war Lungenkrebs gleich Lungenkrebs.
War Lungenkrebs gleich Lungenkrebs. Ich erzähle das immer, wenn ich so Vorträge halte, dann zeige ich so ein Bild von so einer Neandertaler-Familie. So, und dann frage ich immer, was ist das? Wenn man dann bei Urologen ist, dann kommt da so der typische Spruch, ja, eine typische Berliner Urologenfamilie. So, haha.
Ja.
Dann sage ich so, ja, sind Neandertaler. Und dann frage ich, warum heißt der Neandertaler Neandertaler? Und dann sagen, ja, weil er im Neandertal gefunden wurde.
Ja.
Genau, die Archäologen teilen sozusagen benennen ihre Funde nach dem Fundort. Der Australopithecus heißt, weil er in Australien so.
Klar.
Und wir machen das ja auch noch vor 10 Jahren. Das heißt, Brustkrebs ist Brustkrebs, weil er in der Brust gefunden wurde. Prostatakrebs ist Prostatakrebs, weil er in der Prostata gefunden wurde. Und Eierstockkrebs ist Eierstockkrebs. Also das sind aber alles die gleichen Tumoren. Das sind hormonabhängige Adenokarzinome.
Also Adenokarzinom, der Ort ist eigentlich egal.
Genau, Adenokarzinom ist ein Drüsentumor. Und die sind hormonabhängig. Prostatakrebs ist Testosteron, Ovar und Brust ist Östrogen. Das heißt, von der Biologie her sind das alles irgendwie die gleichen. Und wir behandeln die aber streng nach dem Fundort. Das heißt, ein Prostatakrebspatient kriegt die Prostatakrebstherapie und Mammakarzinom die Mammakarzinom. Und wir haben jetzt durch diese Studien gelernt, dass zum Beispiel Ovarial, Brustkrebs und Prostatakrebs gibt es halt eine Überschneidung von Patienten, die ein und dieselben Gene haben. Zum Beispiel diese BRCA-Gene, die kennt man durch Angelina Jolie. Die hat sich darauf die Brüste und Eierstöcke entfernen lassen, weil ihr Risiko 75% ist, Brustkrebs zu bekommen zum Beispiel.
Und diese Gene, nicht alle verstanden haben. Ne? Also viele Menschen haben mal Kopf geschüttelt und gesagt, hey, warum nimmt die sich freiwillig jetzt
Brust ab? Weil, wie gesagt, das Risiko, wenn es 75% ist
hoch.
Willst du nicht drauf warten.
Ja.
So. Und
also du würdest das von medizinischer Sicht, entschuldige für die Unterbrechung, aber du kannst das nachvollziehen.
Ich kann das nachvollziehen, gerade bei Eierstockkrebs, weil da gibt es nicht so eine Vorsorge wie beim Prostatakrebs. Also kannst du nicht sagen, ich mache jetzt alle 3 Monate den PSA-Wert, sondern die Dinger, die findest du erst, wenn es halt schon zu spät ist. Und das will man natürlich nicht. Das sind wirklich Killer.
Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Laienhaft, das Wissen über Krebs ist in den letzten 20 Jahren unglaublich viel differenzierter geworden. Und erstens, Fundort nicht gleich Therapie, alles was in der Brust sich abspielt. Zweitens, ihr braucht Daten.
Genau. Das ist, wie gesagt, aufgefallen, indem man jetzt mal diese Tumoren genetisch analysiert hat.
Ja.
Aber stell dir mal vor, ich hätte jetzt meine 100 Prostatakrebse analysiert und hätte gesehen, da sind 10% haben diese BRCA-Mutation. Die Gynäkologen hätten gesagt, da sind 30% BRCA-Mutation. Hätte jeder für sich was gemacht Und aber wir hätten nicht gesehen, dass es eine Schnittmenge gibt und diese Therapie bei Prostata, Brust und Eierstock gleich gut wirkt. Das heißt, wir gehen weg von der entitätenspezifischen Medizin, dass man sagt, wir behandeln die nach ihrem Namen, hin zur Pathway-spezifischen, also genspezifischen Therapie. Und das machen wir jetzt in großen Studien, die nennen wir Basket-Studien. Das heißt, wir packen alle Tumoren, die gleiche genetische Veränderung haben, für die wir eine Therapie haben. Diese Therapien können diese Gene wieder an- oder abschalten. Also wenn ein Gen ausgeschaltet ist, kannst du es wieder anschalten und so weiter. Und die packen wir in einen Korb, Basket, und die kriegen alle dieselbe Therapie. Das machen wir zum Beispiel an der Charité jetzt im Rahmen dieses, es ist für alle wichtig, die Krebsmedizin wird sich in Deutschland sehr ändern durch die NCTs. Das ist das Nationale Zentrum für Tumorerkrankungen. Das gibt es jetzt in Heidelberg und in Dresden. Das gibt es 6 Standorte, die im Prinzip genau diese Studien machen. Das wird vom Bund gefördert. Und dieses NCT-Netzwerk, was im Prinzip ganz Deutschland dann natürlich regional versorgt, macht genau diese frühen Studien, also die noch nicht Phase 3 sind, also du sagst, das ist ein Medikament, wo ich jetzt nur noch gegen Placebo teste, sondern wir machen Gensequenzierung, idealerweise bei allen Patienten ab einem bestimmten Stadium, und dann wird aufgrund dieser Genveränderung werden die Patienten mit diesen neuen Medikamenten therapiert, in sogenannten Phase 2 Studien.
So, und jetzt kommen wir zu einem sehr deutschen Phänomen, Thema Datenschutz. Wenn ich jetzt Patient bei dir bin und du sagst, ach, interessant, der hat ja genauso ein Karzinom, was ich gerade für meine Datenbank brauche, dann kannst du diese Daten nicht so einfach nehmen und schon gar nicht weitergeben.
Genau, also wenn ich jetzt, wenn du zu uns in die Klinik kommst, speichern wir ja alle Daten in dem, wir nennen es KISS, Klinik-Informationssystem. Also das ist eine riesen Datenbank. Und da sind dann die Befunde eingescannt, also auch nicht systematisch. Also das bringst du ja mit, wir scannen das ein, dann machen wir noch selber irgendwie so ein bisschen was Prosa. Und dann wirst du, wenn du im Krankenhaus bist, wird dann 5 Tage Vitalparameter, also Puls, Stuhlgang und Blutdruck. Die bringen aber auch jetzt nicht viel. Und dann gehst du nach Hause, wir wissen nie wieder was von dir. Und wir wissen auch nicht, was vorher gewesen ist. Das heißt, in diesem Kliniksystem ist eigentlich nichts drin, was irgendwie verwertbar ist. Und ich darf diese Daten jetzt auch nicht einfach meinem Kollegen in Aachen schicken und sagen, guck mal, wir gucken es jetzt mal zusammen an, weil du mir dafür nicht eingewilligt hast. Und schon gar nicht darf ich diese Daten und schon auch gar nicht Gendaten nach Amerika schicken, zu meinen Kollegen in Boston zum Beispiel.
Obwohl du die gut kennst und mit denen seit Jahren zusammenarbeitest.
Aber das ist auch richtig. Also ich bin tatsächlich keiner von denen, die in dieses Horn blasen, der deutsche Datenschutz ist ganz, ganz schlimm. Der deutsche Datenschutz ist gut. Der ist gut, er wird nur falsch interpretiert und falsch angewendet, weil man kann mit dem deutschen Datenschutz relativ viel machen und wir machen das ja auch. Man muss im Prinzip nur, der deutsche Datenschutz ist sozusagen top-down, das heißt, der entmündigt eigentlich die Patienten und lässt die Ärzte nicht über die Patienten reden. Wenn die Patienten aber wollen, dass über sie geredet wird, sie untereinander reden, dann dürfen die das machen. Ich habe ja einen Instagram-Account, da kriege ich regelmäßig Patientenanfragen geschickt in meinen Feed. Also das kann jeder lesen. Ich bin die Susanne aus Ägypten und ich habe diese Veränderungen an meiner Vagina, da kriege ich ein Foto, oder an meinem Penis in dieses Ding rein. Helfen
so
Sie
viel,
mir.
So viel zum Thema Datenschutz.
Und meine Nummer ist so und ich wohne hier. Das ist Datenschutz. Das dürfen die. Kannst du dir nicht verbieten.
Klar.
Ich sage immer, das ist nicht gut. Aber du darfst selber deine Daten natürlich teilen.
Ja.
So, und das ist der Weg. Also wir müssen weg von Datenschutz, der muss da sein, hin zu einem Datenteilungsgesetz. Und das ist ja jetzt gerade verabschiedet worden. Also jetzt wurde ja letzten Freitag wurden ja im Bundestag ganz, ganz viele neue Digitalisierungsgesetze, die vom BMG gemacht wurden, verabschiedet, die alle gut sind. Also das ist ein Riesenwurf, der auch kriegt sozusagen aus
in der Öffentlichkeit ein bisschen untergegangen. Ne?
Ja, weil
es ist auch gar nicht schlimm.
Diese ganzen anderen Probleme mit,
Glück.
Mit Schulden und so weiter.
Ja.
Und selbst irgendwie aus den USA kriegt man Glückwünsche, dass wir jetzt so ein tolles Gesetz haben. Und das wird es ein bisschen ändern. Das heißt, ist auch im deutschen Gesetz ist viel erlaubt. Man muss nur die Patienten ins Boot setzen und sagen, jetzt teil du doch mal deine Daten. Und dafür muss man Strukturen schaffen, dass die diese Daten teilen können. Und dann muss die Daten sichern. Das ist natürlich logisch. Ich versuche das immer zu erklären mit dem Beispiel Google Maps. Das kennt ja jeder. Ich bin ja jetzt auch hier von Kreuzberg hier zu dir gefahren, 4,4 Kilometer.
Mhm.
Da setze ich mich in mein Auto. Ich kann natürlich jetzt eine Landkarte mir nehmen. Ist kompliziert und der Stau da hinten, der war auch nicht eingezeichnet, diese Baustelle. Ich mache Google Maps an. Google Maps sagt mir, zu Hajo sind es 4,4 Kilometer, dauert 19 Minuten.
Mhm.
Und das stimmt dann in der Regel auch. Mhm. Und dann werde ich geleitet.
Und dann gibt es noch zwei, drei Hinweise da. Genau. Es ist ein bisschen staurig.
Und das funktioniert, weil auf der Strecke, jetzt machen wir es ein bisschen länger, ich fahre jetzt nach München über eine Autobahn, da fahren 5000 Leute, die auch Google Maps benutzen.
Mhm.
Und Google weiß, wie die fahren.
Also
Google Maps kriegt ja die GPS-Signale.
Ja.
Und weiß, auf der Autobahn, die normalerweise ist Durchschnitt 120 Kilometer, da fahren die jetzt im Durchschnitt 5 Kilometer und zwar über 30 Kilometer.
Mhm.
Und damit weiß Google, da ist ein Stau und kann diese Daten nehmen, um eine Ausweichroute zu bestimmen. Und das Wichtige ist, und das Wichtige sind Real-World- oder Real-Time-Daten, weil wenn ich das jetzt nehme, und das ist eine klinische Studie, die sagt, okay, auf der Autobahn ist jetzt Stau und deswegen fahrt nie Autobahn, morgen ist das wieder ganz anders. Ist der Stau weg und morgen ist das wieder und übermorgen vielleicht. Das heißt, wir dürfen nicht, das ist immer nur so ein ganz kleiner Zeitschnitt, der dann für die nächsten 20 Jahre gesetzt ist. Und da müssen wir weg. Das heißt, wir müssen die Informationen und die Erfahrung der anderen Patientinnen und Patienten müssen wir nutzen können. Und Google Maps ist ein gutes Beispiel für diese Daten. Natürlich weiß Google, wo ich jetzt gerade bin, weil ich habe ja also Google.
Ortung. Ja.
Google weiß vielleicht auch nicht, wer da jetzt, also wenn ich mich bei Google jetzt nicht angemeldet habe, keinen Account habe, weiß Google, da fährt jetzt ein iPhone auf der A100 irgendwas. Aber weiß nicht unbedingt, dass ich das bin. Und vor allen Dingen, die anderen Leute, die Google nutzen, wissen ja nicht, dass ich weiß ja nicht, dass du auch auf der Autobahn fährst, sondern ich weiß, ich kriege ja nur die Ergebnisse des Algorithmus zurück.
Genau, und es ist nicht personalisiert, nicht rückführbar.
Vielleicht weiß Google das, wahrscheinlich, dass ich das jetzt bin, ist mir aber auch egal. Und das nutzen wir jetzt. Das heißt, die neuen Modelle, die wir jetzt bauen, das machen wir zum Beispiel auch mit dem Bundesgesundheitsministerium, die sind ja sehr unterstützend. Wir waren jetzt in Boston, in Harvard, vor im September auch mit der Delegation, da war Lauterbach dabei und ein paar Leute, dass wir uns das wirklich anschauen, wie können wir jetzt transatlantisch Daten teilen, weil es gibt so viele Informationen überall, wirklich tolle Datenbanken, zum Beispiel in Harvard Medical School, die wir nicht anzapfen können und die müssen wir zusammenlegen. Das, wie das Beispiel mit den Genen, die wir jetzt identifiziert haben, weil wir einen riesen Kraftakt gemacht haben und diese Daten liegen, 99% der Daten liegen ungenutzt irgendwo rum.
So. Also das heißt, Stand heute oder vielleicht besser noch vor 20 Jahren bin ich mit meinem Krebs zu euch gekommen. Ihr habt ihn irgendwie behandelt, hattet aber jetzt nicht so rasend viele gute Informationen. 20 Jahre später besteht rein theoretisch zumindest die Möglichkeit, weltweit Daten zu sammeln und damit sehr viel präziser auf meinen ganz speziellen Krebs einzugehen.
Das ist ein gutes Beispiel. Vor 20 Jahren hatte ich nur ein Lehrbuch. Weil da gab es dieses Internet noch nicht oder sozusagen auf jeden Fall nicht in diesem, diesem Maße. Da musst du dich darauf verlassen, wenn du zu mir kommst, dass ich irgendwie viel lese, schlau bin und zu Kongressen fahre. Mich mit das heißt, da war im Prinzip meine Person für dein Weiterleben wichtig.
Wenn du gerade einen schlechten Tag hattest oder einfach, eine Krise oder keinen Bock oder dumm,
dann ist das dein Pech.
Bin ich
du
tot,
weißt es
ja
nicht. Ne?
Okay.
Und egal wie schlau ich bin, kann ich ja als einzelner Arzt nie so viel Erfahrung sammeln wie Millionen Ärzte. Und das Internet hat uns ja gelehrt, dass im Prinzip die auf einen Knopfdruck können wir das Wissen der Welt auf einmal bekommen.
Das ist jetzt wirklich Schwarmintelligenz.
Das ist Schwarmintelligenz. Oh ja, Schwarmintelligenz.
Also
auf jeden Fall
so ist wie das wir das verstehen.
Das kann sich jetzt keiner sozusagen. Das Internet ist ja der Killer der Stammtischdiskussion.
Ja.
Ich habe so, dann kann einer Google stimmt gar nicht. Guck mal hier.
Also,
da kann jetzt keiner mehr sagen, der Arzt hat mir jetzt empfohlen, ich soll jetzt weißes Licht oder Heilfasten machen bei meinem Krebs. Kannst du Google sagen, da steht aber jetzt nichts, also glaube ich nicht. Früher hat man das geglaubt.
Ja.
Und dieses, was wir beim Internet gelernt haben, Wikipedia, Google und so weiter, haben wir in der Medizin überhaupt noch nicht angewendet. Das heißt, die Potenziale des Internets, Wissen zu vernetzen. Wir haben ja das Internet of Things, wo man sozusagen irgendwelche Sensoren in irgendwelchen Geräten hat. Meine ich, müssen wir jetzt das Internet of Patients machen. Das heißt, wir müssen die Patienten über das Internet miteinander vernetzen, dass da wirklich eine Schwarmintelligenz entsteht, wie Google Maps. Und das sind wir gerade bei zu machen.
Das heißt, selbst ein dummer Arzt würde mit Hilfe des Internets in meinem speziellen Fall womöglich keinen Quatsch machen.
Es gibt ja nur noch dumme Ärzte. Das ist ja das Problem. Nein.
Ja, interessant. Also,
du kannst
ja
nicht mehr, das Wissen in der Medizin verdoppelt sich alle 70 Tage. Du kommst dann
nochmal
nicht mehr
ganz
hinterher.
Kurz. Das Wissen in der Medizin verdoppelt sich
alle 70 Tage.
Alle 70 Tage?
Genau. Also was so Publikationen und so weiter angeht.
Da kommst du echt, ja, außer Karl Lauterbach schafft das keiner, die alle zu lesen, die Studien.
Genau. Und der hat keine Zeit dran zu
machen. Ja, genau.
So. Und da muss man gar keinem irgendwie böse sein. Auch du kommst da nicht mehr mit. Und auch ich frage meine Kollegin, pass mal auf, wie würdest du das machen? Weil ich einfach weiß, die wissen es besser als ich. So. Und das ist im Prinzip nur Wissen, was publiziert ist, also Studien. Und das meiste, was ja interessant ist, sind ja die Daten, die man nicht hat, sind ja viel interessanter als die Daten, die wir haben. Dass in so einer Studie werden dann irgendwie 1000 Patienten mit dem Medikament behandelt, aber die anderen 100.000, die damit nicht behandelt werden, weißt du ja gar nicht, wie die laufen. Das heißt, Studien werden eigentlich nur veröffentlicht, wenn sie positiv sind und nicht, wenn sie negativ sind. Das kann man lösen, indem man die Erfahrung der Patienten, die einzelnen Historien, die ganzen einzelnen in eine riesen Datenressource bringt und damit zu gucken, ich habe da jetzt 50, die haben das schon mal gehabt, bei denen ist das passiert, die Nebenwirkung, also wirklich von den Erfahrungen der anderen zu lernen. Und das funktioniert nicht, wie man sich das immer vorstellt. Wir machen eine riesen Datenbank, so ein Hochhaus mit einem Computer drin und da werden alle Daten zentral gespeichert, das wird nicht funktionieren, sondern es braucht föderiertes Lernen. So, und das ist unser Forschungsansatz, dass wir sagen, wir haben überall Daten und wir gehen jetzt nicht hin, dass jetzt ich meine Daten zu dir schicken muss, weil dann haben wir diese Datenschutzprobleme. Dürfen darf ich nicht. Da müsst du die Patienten anrufen, müssen unterschreiben, wird nie funktionieren. Aber ich kann einen Algorithmus auf deine Daten schicken, der mir das rausholt, was ich für meine Berechnung brauche.
So eine Art Chat-GPT.
Ja, wir nennen das Datenextraktion. Also du hast im Prinzip, ein gutes Beispiel ist Kontodaten. Ich möchte jetzt mal von allen Leuten, die hier in der Straße wohnen, möchte ich gucken, wie viel verdienen die denn so im Monat. So, dann kannst du sagen, jetzt schickt mir mal alle eure Kontoauszüge. Dann sagen die so, nee. aber du kannst sagen, da kommt jetzt im Prinzip ein Algorithmus, der holt sich nur bestimmte Daten raus, ohne dass der weiß, sagt, von wem die kommen. Und das machen wir mit den Patienten dann. Das heißt, Arztberichte, Röntgenberichte, Pathologie, das ist ja alles irgendwie schriftlich niedergelegt, ist ja Pflicht. Das ist aber nur irgendwie in schlecht lesbaren Kopien irgendwo abgeheftet. Da kommt ein Algorithmus drauf, der das im Prinzip identifiziert, Texterkennung. Und dann kommen solche ChatGPT, also Large Language Model, die im Prinzip den Text auch analysieren können. Und dann tragen die im Prinzip bestimmte Parameter in bestimmte Felder ein in einer Tabelle. Tumorstadium, hat Therapie, ABCD und so weiter gehabt. Und diese Daten kommen dann zurück. Und mit den Daten kann man dann im Prinzip rechnen. Das ist so wie gehen ist einfacher, weil du siehst, ich suche nach Mutation ABC in den Datenbanken und weiß, ich habe jetzt 100 Leute, die haben die BRCA2-Mutationen und da sind 5 Prostatakarzinome, 10 Lungenkarzinome und so weiter dabei.
Das heißt, in 10 Jahren komme ich dann zu euch, irgendein Algorithmus hat schon mal meine Krankengeschichte oder alles das, was es so gibt, schon mal ausgelesen und vergleicht das dann international. Und sag dir dann als Arzt Wahrscheinlichkeit dafür oder genau, dafür
am höchsten. Ich hoffe nicht erst in 10 Jahren. Das wird ja auch die EPA, also die elektronische Patientenakte, wird da ja viel Geschwindigkeit reinbringen, weil das ja dann quasi irgendwo schon ist. Das muss nur noch maschinenlesbar gemacht werden. Und die Idee ist dann tatsächlich nicht, dass jetzt der Algorithmus dir sagt, was du machen sollst, da sind wir noch nicht, sondern dass es so eine Art Assistenzsystem ist. Auch wieder Auto, du biegst auf der Autobahn ab, pennst und dann ist da so ein Blinker, der sagt, willst du wirklich jetzt in den LKW da reinfahren? Da sagst du so, oh nee. Und das ist genau das, was wir halt machen, jetzt schon in unserem Netzwerk, dass wir nennen das Augmented Decision Support. Das heißt, wir geben den Behandlern, also wir haben ein Netzwerk, wo wir in Berlin und Brandenburg, das heißt DNA Med, Praxen angeschlossen haben, wo genau das passiert. Die Patienten geben die Daten in diese Datenbank ein. Und dann sagen wir würden jetzt das oder das und das machen, aber nicht den Patienten, sondern den Ärzten.
Okay.
So, dass die nicht vor ihren Patienten bloßgestellt werden, dass sie vielleicht was Falsches empfehlen. Die können sagen, okay, Charité hat das empfohlen, das glaube ich jetzt mal. Gerade wenn es um Gene geht, das ist ja dann auch sehr komplex, da kommen ja die meisten gar nicht mehr mit. Das muss im Prinzip zentral von Experten gemacht werden. geben wir diese Information zurück und sagen, wir würden jetzt das machen. Und dann kann man das weitergeben. Und das, glaube ich, wird die Zukunft sein, dass man viel automatisiert, auf großer Schwarmintelligenz aufbauend, diese Real-World, wie gesagt, Landkarte ist halt nach einem Jahr outdated, da ist kein Stau drin, die Baustelle nicht drin und Echtzeitdaten sind halt immer aktuell.
Das heißt aber auch, dieses System lernt dann irgendwann auch von sich selbst. Also es wird immer besser.
Also es lernt durch jeden neuen Datenpunkt, den du selber eingibst, hast du ja einen neuen Punkt, der das Modell wieder kalibriert. Ist wie Google Maps. Also wenn da jetzt sozusagen einer eine Vollbremsung macht und ein Unfall entsteht, dann ist das relativ schnell abgebildet, dass du da nicht die Autofahren fährst.
Ich fasse mal zusammen, so als Bullshit-Bingo, wir hatten es gerade von Stammtisch, der deutsche Datenschutz im Medizinwesen geht hier auch nichts voran und so. Das ist gerade in einem Veränderungsprozess.
Ja.
Wir müssen unsere Stammtischweisheiten jetzt ein bisschen anpassen.
Ja, also der Datenschutz ist da, der ist auch wichtig, weil ich möchte nicht meine Arztdaten oder Krankengeschichte möchte ich nicht irgendwo, und das muss man schützen, das ist ganz klar. Man muss ein bisschen mehr in Datenteilung gehen, also dass das nicht weggeschlossen wird, sondern nutzbar gemacht, also Datennutzbarkeitsgesetz, das ist ja genau das, was die Regierung jetzt gemacht hat. Und das ist erkannt, das wird jetzt auch auf gesetzliche Beine gestellt, also ich sehe das sehr positiv. Wir Deutschen haben ja immer die Angewohnheit da über so, wir haben uns halt so Feinde rausgesucht wie den Datenschutz, der immer alles kaputt macht. Da ist viel, aber es wird auch falsch angewendet. Also Datenschutz wird ja immer als Totschlagargument genommen, wenn man was nicht will. Auch bei uns in der Forschung, wenn einer das Projekt eigentlich gut findet und es gerne selber machen wollen würde, dann würde er sagen, ja, Datenschutz. Und dann weißt du genau, das Projekt ist tot. Aber es gibt halt Workarounds, die muss die Patienten selber in die Pflicht setzen. Das machen wir ja mit Yes We Cancer. Kann dir keiner verbieten, deine Krankengeschichte in der Süddeutschen doppelseitig, wenn du das Geld hast, mit wer mir hilft, kriegt 1.000 Euro Finderlohn.
Ja.
Darfst du machen. Und das kannst du natürlich, kann man natürlich als System anbieten, wo jemand sich drum kümmert, dass es dann auch Datensicherheit hat und so weiter. Und solche Netzwerke werden kommen. Und das ist ja Selbsthilfegruppe 2.0, wo man sich über die Erfahrung der anderen austauscht. Und das machen wir digital, wie gesagt, ja auch mit Yes We Cancer zusammen. Das finde ich eine extrem gute Initiative. Und die Patienten und Patientinnen, die stimmen jetzt einfach mit den Füßen ab. Und die sagen, wir wollen das jetzt, weil
wir länger leben wollen.
Datenschutz tötet, das ist wichtig. Also es werden Leute quasi schlecht behandelt, weil die Daten nicht zur Verfügung stehen. Und das wird jetzt geändert. Durch die Regierung, Gott sei Dank, aber auch durch die Initiativen und die Macht der Patientinnen und Patienten.
Gibt es schon irgendwelche so groben Schätzungen, inwieweit diese neuen Methoden irgendwie lebensverlängernd wirken? Also wie viele Fälle mehr könnt ihr heilen? Oder also gibt es da schon irgendwelche Größenordnung?
Es ist natürlich schwer, das auf eine statistisch robuste, aber es gibt das nationale Netzwerk Genomische Medizin in Deutschland, NNGM. Das ist nur für Lungenkrebs. Und da ist es so, dass jetzt nicht mehr jeder die Patienten selber behandeln kann, sondern es muss im Prinzip über dieses Netzwerk gemacht werden. Da wird standardisiert, werden die Gene analysiert, es wird eine standardisierte Therapieempfehlung und so weiter gegeben. Und die haben das jetzt mal ausgewertet. Die Leute, die im Netzwerk behandelt werden, versus die, die nicht im Netzwerk behandelt, das kriegst du ja über die Krebsregister raus, haben ein verlängertes Überleben. Ich kann jetzt die Prozentzahl nicht
aber es gibt einen signifikanten Unterschied. Ein
sichtbarer Unterschied, wenn du im Netzwerk behandelt wirst, als wenn du nicht im Netzwerk behandelt wirst. Und das ist
gute Nachricht. Ja. Gute Nachricht. Wenn du dir was wünschen dürftest für dieses System, ich meine, die gesetzlichen Grundlagen sind da, die Bereitschaft der Patientinnen und Patienten wird wahrscheinlich auch größer, immer wenn es an den eigenen Kragen geht, wird man mit Datenschutz irgendwie viel lockerer. Gibt es noch irgendwas, was fehlt?
Geld.
Oh, das ist ja überraschend.
Ganz klar. Also das sind natürlich alles Sachen, es gibt ja diesen Spruch, there is no glory in prevention, weil wenn du was verhinderst, dann weiß niemand, dass es mal gekommen wäre. Und dann wirst du nie der Held, in Anführungsstrichen. Und das hat nur Geld gekostet. Und auch das ist natürlich eine Sache, die natürlich viel Awareness braucht. Viele haben Angst, dass dadurch Jobs weggenommen werden, dass man Ärzte entmündigt. Gibt's ganz viele Sachen, die man natürlich da noch aus der Welt schaffen muss. Aber im Prinzip, das wird kommen, also da wird gar kein Weg dran vorbeigehen. Und deswegen ist natürlich auch noch immer so ein bisschen die Bereitschaft, in sowas zu investieren, das muss man den Leuten noch immer schon erklären. Das heißt, du kannst jetzt nicht so einen klassischen Antrag schreiben, wo du sagst, ich habe jetzt hier GNA, das untersuche ich jetzt mal mit Medikament C, sondern du sagst, du willst jetzt im Prinzip ein Netzwerk machen. Und dann sagen immer alle so,
ja, haben wir auch schon mal gehört.
Genau, ne? Netzwerk. Ja. Ja. Dieses, da gibt es ja schon dieses Internetzwerk. Da braucht er jetzt kein neues mehr. Also da sind wir aber auch dran, dass ändert sich auch so ein bisschen. Man muss halt einmal zeigen, dass es funktioniert. Man muss halt Fakten schaffen.
Aber jetzt mal so biografisch gesehen, wir haben ja schon die Frage beantwortet, was dich an der Urologie interessiert, aber in Wirklichkeit von dem Tag, als du angefangen hast zu studieren bis heute, warst du ja quasi Zeuge von so einem Stückchen medizinischer Weltgeschichte, oder?
Ja, ist cool.
Also hat sich richtig was getan in dieser Zeit.
Also das, ich bin, mein Schwerpunkt ist ja die die Krebsgenomforschung. Und als ich angefangen habe, wann war das, so 98, 97 habe ich angefangen, die ersten Versuche selber zu machen im Labor. Da habe ich an kindlichen Nierentumoren geforscht. Das war auch so ein Grund, warum ich in die Urologie gekommen bin, weil das dann Zufall war. Und das sind Methoden, die, also hat man ganz grob mal, haben wir sozusagen den, haben wir mit bloßem Auge in den Weltraum geschaut. Ne?
Ja.
Jetzt haben wir Hubble-Teleskop, das heißt, wir können ganz
tief reinschauen. Innerhalb von einem Vierteljahrhundert.
Ja, aber es macht natürlich Spaß daran.
Ja.
Und wenn man früh dabei ist, kann man natürlich auch also Maßstäbe setzen. Also man ist jetzt nicht nur Anwender, sondern man kann selber, oder selber Sachen, die man selber gemacht hat, sind jetzt Standard geworden. Das macht einen erstens stolz.
Wow, und
zweitens hat man natürlich auch die Möglichkeit, weiterhin Standard zu setzen. Also ein Standard, den ich halt gerne setzen möchte, ist halt, dass diese Real-World-Evidenz oder diese Schwarmintelligenz in der Medizin Platz hat. Das ist sozusagen mein zweite Lebenshälfte Werk. Und dann habe ich fertig.
Nicht so schlecht als Bilanz. So, ganz zum Schluss nochmal Service. Der Mann und seine Prostata. Drei Regeln oder Tipps, wie ich die gesund halte. Oder fit, oder wie sagt man?
Da kommen wir wieder ins Esoterische. Da gibt es keine, also es gibt ganz klare Regeln, viel Schlaf, körperliche Bewegung, gesunde Ernährung. So, gesunde Ernährung heißt...
Gilt immer, ne?
Genau, und das ist im Prinzip ja, der Mensch ist ja ein System. Und was ich eben versucht habe zu erklären, ist, dass Prostatakrebs jetzt nicht eine Eigenart ist, sondern der hat ganz viele Charakteristika von anderen Krebsarten. Und Krebs und Körper ist immer ein Gleichgewicht zwischen, wir nennen das Tumor-Host-Interaction, das heißt, Tumor muss ja auch irgendwie wachsen können. Wenn der Körper dem Tumor das nicht erlaubt, durch Immunsystem zum Beispiel, dass die, dann hast du einfach, bist du ein bisschen robuster. Also generell krebsauslösende Noxen, Alkohol, Rauchen, andere Zellgifte sollte man vermeiden. Gesunde Ernährung, weiß jeder, wie es funktioniert. Bewegung, gibt es ja mittlerweile auch so, ich zeige hier gerade mein Fitnessarmband.
Ja, wie viele Schritte hast du heute schon?
Das kann man hier nicht, ich habe eins, wo es nicht draufsteht.
Ah, super.
Das ist, nur so eine, ist auch ein Algorithmus, der mir dann nur sagt.
Ach so, das misst nur.
Das misst nur, alles Mögliche, aber dann habe ich nicht so, ich kann jetzt nicht meinen, der gibt mir dann einen Score, Stress, Schlaf, Erholung und so weiter.
Also du lässt dir da von diesem Armband sagen, wie fit du bist oder ungefähr in welchem Zustand du dich befindest.
Ich nehme das so ein bisschen als Wissenschaft. Ich habe auch viele von den Dingern ausprobiert und ich finde es dann immer lustig, wenn dir das Armband sagt, dass du zu wenig schläfst.
Ja.
Das merke ich selber, weißt du. Aber wenn dann die Kinder nachts um drei kotzen, dann kannst du ihm aber eher, dann schlaft er ein bisschen länger. Dann, dann müsst, also, das ist immer so lustig, weißt du, diese Dinger sagen dir, was du zu tun hast.
Ja, geht nur
wenn du
im nicht.
Schichtdienst arbeitest, dann, oder steh auf, sitzt du dann irgendwie drei Stunden am OP-Roboter und dann sagt dir nach zwei Stunden die Uhr, jetzt steh mal auf. Also ja, steh doch selber auf. Das finde ich immer lustig.
Und
wenn man da so religiös dran glaubt, das glaube ich schon, kann auch echt Probleme machen.
Also es regelt nicht dein Leben, sondern du betrachtest das eher als Wissenschaftler.
Ich habe ein Jahr das, dann habe ich ich habe auch manchmal zwei. Ich bin ja interessiert an solchen, es ist ja auch einer unserer Themen, ist ja Telemedizin, also Monitoring von Patienten, die nicht in der Klinik sind. Und da muss man die Dinger natürlich selber mal ausprobieren, wie die so funktionieren, ob man das selber machen würde, bevor ich das jemandem jetzt empfehle.
Ganz zum Schluss, das interessiert mich tatsächlich noch. Du sagst, du sitzt am Bildschirm und operierst. Da liegt der Patient 2-3 Meter entfernt. Könnte dieser Patient jetzt auch 2-3000 Kilometer entfernt
liegen? Dafür ist es ja entwickelt worden.
Okay. Das System, hast du schon mal gemacht?
Nein, das System kommt ja aus dem USA Militär. Im Irakkrieg wurde das so. Die haben die Idee gehabt, dass du dann, wenn du einen Soldaten hast, der irgendwie verwundet ist, dann kommt ein Rettungsteam, zerrt den in irgendeinen Container, stecken die Stangen da rein und dann sitzt ein Chirurg in New York und operiert.
Okay.
Das hat man mal zweimal probiert. Du musst dafür aber die komplette transatlantische Internetleitung irgendwie.
Okay, und brauchst noch Starlink von Elon
und
Musk.
Es gibt ein Delay. Das heißt, du hast eine Verzögerung. Und die ist so relevant, dass du dann wirklich sagst, das macht keinen Spaß.
Es ist keine Echtzeit.
Und die Datenleitung ist halt so immens, dass das funktioniert nicht.
Mhm.
Bis jetzt.
Aber das ist jetzt mal eine reine, ich sag mal, Frage von Bandbreite oder sowas. Das wird sich irgendwann in den nächsten Jahren dann auch.
Bandbreite und Geschwindigkeit.
Ja. Wow. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich hätte nicht gedacht, also ich meine, mein Vater ist Ende der 70er Jahre an einem Magenkrebs gestorben. Der hätte heute wahrscheinlich ganz andere Überlebenschancen. Ne?
Ja.
Insofern Informationen, die tatsächlich das Leben retten oder verlängern, dank Menschen, die sich darum kümmern. Ganz herzlichen Dank, ich muss immer noch mal gucken, Professor Dr. Med. Thorsten Schlomm. Von der Charité, hier von der Urologie, da ist er Direktor. Lieber Thorsten, ganz herzlichen Dank.
Danke dir, Hajo.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Podcast von Funke.
At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.